Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Sandplatzsaison, Masters in Madrid, wir sind dort auf der Zielgeraden. Das bedeutet, ja, dass die Endspiele feststehen. Wir nehmen Zeitpunkt auf Samstagmorgen. Bedeutet, wir wissen, dass Mira Andreeva und Marta Kostyuk das Endspiel auf WTA-Seite bestreiten und auf ATP-Seite ja das Traumfinale feststeht, wie viele sagen. Jannik Sinner gegen Alexander Zverev. Und wer da wahrscheinlich auch richtig heiß drauf ist, also auf beide Begegnungen natürlich, ist Henrike. Hallo.
Hallo, Daniel. Ja, unbedingt. Jetzt weiß ich nicht, ob das Herrenfinale nicht wieder so ein täglich größtes Murmeltier-Ding wird. Ich fürchte es fast. Aber bei den Damen ist man ja gespannt. Für Marta Kostyuk öffnet sich ja neues Territorium, sollte sie den Titel holen. Andreeva nicht ganz. Die hat schon einen Masters-Titel, mindestens einen. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Aber es ist spannend. Und vor allen Dingen hatten wir vorhin drüber gesprochen, Madrid glänzt mit Tennis, storytechnisch und nichts sonst.
Genau, es gibt keine schrägen Geschichten über irgendwelche Ballkinder, die aber eigentlich Models sind oder sonstige Diskussionen.
Licht ist auch angeblieben.
Licht ist angeblieben, stimmt. Von daher vielleicht ja mal ein Jahr, was auch den Madrid Open ganz gut tut.
Ja, es ist schon, ja wirklich, man kann sagen, die Storys sind auf dem Platz geblieben. Und da hat natürlich die Damenseite, glaube ich, zumindest was so, du sagtest das ja auch, Halbfinale, Finale und auch Viertelfinale schon mit Namen aufgewertet, die vielleicht nicht so der ganze Standard sind, wobei Viertelfinale geht noch. Aber wirklich, es war recht glattes Durchsegeln. Mal gucken, sie haben ja noch 2 Tage.
Ja, genau, also hoffen wir mal, dass sie das jetzt nicht irgendwie noch sich kaputt machen. Aber nein, also es war wirklich ein Turnier, das in erster Linie sportlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Und ja, wir haben es gerade schon angerissen. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass wenn man jetzt die Damen und die Herren so ein bisschen auseinanderzieht, quasi so die Gegensätze sportlich passiert sind. Bei den Männern haben wir am Ende das Finale, wo man sagen kann, ja, Nummer 1 gegen Nummer 2 in Ersetzung. War erwartbar, Sinner gegen Zverev. Und lass uns da mal mit den Damen anfangen. Du hast es gerade schon gesagt, da sind viele Namen dazwischen, die wir nicht auf dem Schirm hatten, was natürlich auch bedeutet, dass wir vom Papier her viele Überraschungen hatten. Zum Beispiel Arina Sabalenka, die gegen Baptiste in 3 Sätzen verloren hat. Und am Ende haben wir da halt 2 Namen im Finale stehen. Ja, du sagtest es gerade, bei Mira Andreeva war jetzt zu sagen, die ist überraschend in einem WTA-Tausender-Endspiel, wäre, glaube ich, übertrieben. Aber zumindest mit Marta Kostyuk eine Gegnerin, der sicherlich viele das zutrauen, die aber natürlich gerade mit Setzung Platz 26 schon am Ende eine Überraschung ist.
Ja, von der Setzliste auf jeden Fall. Ich glaube, sportlich nicht unbedingt. Ich meine, Kostyuk, glaube ich, hat in letzter Zeit schon gezeigt, dass sie ganz gut drauf ist. Und überhaupt
einen Titel schon dieses Jahr auch geholt. Rouen im April.
Rouen.
Ja. Gut, ich kann kein Französisch. Schlimm.
Ich auch nicht mehr. Aber die Aussprache kriege ich gerade noch hin. Ja, Rouen, aber das war, glaube ich, ein 125er, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber
250er ist das.
125er, gibt's das noch?
Doch, diese Challenger.
Ja, so ja die gibt's auch. Ja. 250er, gut, ich will ja hier nichts unterschlagen. Ein 250er. Ja, dann hatte sie auf den Hartplätzen Miami, Indian Wells ein bisschen und Australian Open so ein bisschen ihre Probleme. Dafür war sie in Brisbane ganz gut. Ja, bei Kostyuk ist das immer so, die kann unglaublich dominant spielen, aber die hat halt nach wie vor noch so ein bisschen diese Wellen drin. Ne? Also entweder ruft sie das ab oder nicht. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass sie sich langsam fängt oder gefangen hat, dass es doch irgendwie verstetigt wird. Kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, ist auch mehr so eine Eindruckssache. Ja, aber ich bin gespannt. Ne? Es ist ja vor allen Dingen auch ein sehr politisches Match, zumindest von Kostyuk aus. Das würde mich doch mal interessieren, was sie dann in der Siegeransprache oder quasi zweiter Siegeransprache sagt. Da hält sie ja selten hinterm Berg mit als Ukrainerin. Aber das Halbfinale, Andreeva gegen Baptiste und Kostyuk gegen Potapova, weiß ich nicht, ob das viele Leute am Anfang so getippt haben. Ich glaube nicht.
Ja, absolut. Und wir hatten ja in den letzten Wochen häufig darüber gesprochen, dass sich bei den Damen so eine Elite gebildet hat. So Namen, die natürlich irgendwie immer weit kommen. Und ja, das hat sich jetzt in Madrid mal ein bisschen verändert. Man könnte fast sagen, so alte Verhältnisse, wenn man möchte. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass das jetzt die ganze Sandplatzsaison so bleibt oder sich insgesamt jetzt wieder alles verschiebt. Also ich glaube, wir können schon sagen, dass die Kräfteverhältnisse insgesamt eigentlich vorhanden sind und dass eine Arina Sabalenka mal zum Beispiel dann bei einem Turnier wie in Madrid im Viertelfinale gegen eine Baptiste ausscheidet, die also wahrscheinlich ihren kämpferischen Tag mit der Karriere hat. Ja, das passiert natürlich auf dem Niveau auch einfach mal. Oder hast du jetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, oh nein, die Swiatek-Goff-Sabalenka-Bastion ist jetzt endgültig gefallen. Und wir erleben eine Revolution.
Nee, das nicht. Aber da fällt mir gerade ein, dass Madrid doch eine krude Story hatte und unsere Theorie vom Anfang nicht ganz stimmt. Weil es ging ja so einen Magen-Darm-Virus um. Zumindest bei den Damen. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, wirkt es zumindest so, als wären Iga Świątek und Coco Gauff in irgendeiner Form von was Mysteriösem betroffen. Ich glaube, bei Sabalenka war es halt der Klassiker, man fängt sich auch mal eine. Ne? Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt da groß drunter leiden wird, zumal sie ja auch Stuttgart abgesagt hatte wegen einer nicht näher definierten Erkrankung, Verletzung, was auch immer. Vielleicht hat sie da auch noch so ein bisschen dran laboriert, wer weiß das schon. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, also auch ein Finale aus Andreeva und Kostyuk ist jetzt auch schon wieder nicht so komplett ungewöhnlich. Klar, hätte ich das getippt, wahrscheinlich nicht. Da finde ich das Halbfinale mit Baptiste und Potapova drin dann doch schon etwas wilder sozusagen. Aber ich glaube, man kann mit Andreeva und Kostyuk in einem Sandplatzfinale durchaus mitgehen.
Ja, wie gesagt, gerade wenn man sich bei Kostyuk jetzt auch die Form anguckt, vor Madrid halt noch ein Turnier gewonnen, das war in der Halle, aber auch auf Sand, hat davor 3 Jahre sogar auf den Titel auch warten müssen, ist jetzt 2. WTA-Titel gewesen erst, kann man glaube ich schon sagen, erst in dem Fall, denn du sagtest es ja, sie hat ja durchaus immer mal wieder bewiesen, wie dominant sie spielen kann, da fehlt es dann vielleicht ein bisschen an der Konstanz, dazu muss man aber auch sagen, sie ist immer noch erst 23 Jahre jung, also das Ganze entwickelt sich sicherlich jetzt auch nochmal und vielleicht haben wir da genau jetzt diesen nächsten Step, den sie jetzt auch macht, dadurch, dass sie auch nicht nur 2 Turniere so hintereinander performt, sondern dass darunter halt auch noch ein WTA-Tausender-Turnier ist, ja, was das Ganze natürlich auch nochmal auf ein anderes Level hebt, auch durch die Punkte jetzt weltranglistentechnisch natürlich.
Ja, und Kostyuk hat natürlich auch so ein sehr dominantes, sehr drückendes Spiel und das ist immer geprägt davon, dass du halt auch mal überziehst und überpowerst. Ne? Das ist immer sozusagen den Nachteil, den man sich damit einkauft. Wenn man viel Druck macht, muss man halt auch mit mehr Fehlern rechnen und das kann halt schneller auch mal teurer werden. Also das dann einzufangen ist dann immer so die Aufgabe, die Spielertypen haben, die so gelagert sind. Ne? Wobei ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stand das mal in der Biografie von Rafael Nadal, ein Zitat von Onkel Toni, der dann mal meinte, lieber erstmal übers Ziel hinausschießen, also zu viel Druck machen, weil das einzufangen ist leichter, als quasi später zu lernen, Druck zu machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja. also wenn ich es jetzt übersetzen würde, kann man, glaube ich, sagen, nicht zulassen, dass die Faulheit siegt.
Ja, ist ja eine Regel und das ist doch die perfekte ungewollte Überleitung rüber zu den Herren. Ist ja auch etwas, was Alexander Zverev jetzt gelernt hat, dass Druck machen schon seinen Sinn hat.
Boah, das ist gut, das ist sehr gut, ne? Auf jeden ne? Fall. Ja.
Völlig ungewollt, aber hat Bombe funktioniert.
Ja, der neue Druck, ich hatte es gerade eingangs gesagt, führt ihn in das Endspiel von Madrid. Wir wissen jetzt natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr es erst Anfang kommender Woche hört, noch nicht, wie das Endspiel gegen Jannik Sinner ausgegangen ist. Wir gehen jetzt auch mal nicht einfach so davon aus, dass das wieder einfach zwei glatte Sätze für Jannik Sinner wären, wobei es sicherlich passieren könnte. Denn, Henrike, wir haben gerade im Vorgespräch uns schon kurz drüber unterhalten, der roboterhaft wirkende Jannik Sinner wirkt noch viel roboterhafter allmählich.
Ja, es ist schon erschreckend. Also ich meine, Jannik Sinner ist ja jetzt nicht das überbordendste Emotionspaket, schon noch nie gewesen. Ne? Der ist jetzt nicht unemotional, nicht, versteht mich nicht falsch, nicht, dass er gleich wieder irgendwie ankommt, aber der ist eher so auf der gesetzten Seite, ne? Also schon recht trocken. Und ich meine, er hat schon immer nicht jetzt sehr emotional gespielt, ne? Aber inzwischen ist er ja so in einem Lauf, er wirkt schon echt ein bisschen unmenschlich. Übermenschlich. Unmenschlich klingt so negativ, aber schon sehr übermenschlich in seiner ganzen, ich fiedel jetzt hier mal alles durch, weil manchmal sind die ATP-Artikel dann doch wert, sich durchzulesen. Er ist nämlich ein Sieg davon entfernt, der erste Spieler zu werden, der 5 Masters-Titel in Folge gewinnt, seit die Masters-Serie 1990 angefangen wurde. Das ist schon eine Leistung, besonders wenn man bedenkt, wer da so alles bis jetzt gespielt hat. Ne, dass das selbst ein Allen, Federer oder ein Djokovic nicht hingebogen haben, das ist schon, ja, ist schon beeindruckend. Also 5 Masters in Folge, ja, es ist gruselig. Der Typ ist ein bisschen gruselig.
Ja, du sagst es gerade, ne? Also 5 Masters-Turniere in Folge gewinnen. Das haben halt nicht mal Federer, Nadal oder Djokovic geschafft. Könnte man vielleicht auch sagen, gut, eben weil das Problem war, dass für die jeweils einen die anderen beiden auch immer noch da waren. Das hat da sicherlich mit reingespielt. Und ja, also diese Dominanz ist schon verrückt, ne? Also man hatte, fand ich zumindest, so nach den Australian Open, beziehungsweise gerade natürlich dann auch mit dem Sunshine Double, da ging das mir, glaube ich, spätestens so, wieder dieses Gefühl, dass Sinner jetzt leistungstechnisch aktuell wieder vor Alcaraz steht, weil davor war es ja durchaus schon so, nicht nur durch die Weltranglistenposition, dass man eher Alcaraz vorne gesehen hat. Das hat sich jetzt ja schon ein paar Mal so ein bisschen verändert. Aber gerade durch diese Statistik, was du gerade gesagt hast, ne? Also, dass er seit Paris-Bercy dann eventuell am Sonntag alle 5 Masters-Turniere seitdem gewonnen hat. Ja, das zeigt natürlich nochmal, dass er als eigentlich ja schon seit einem halben Jahr der ja, unbezwingbare Spieler ist. Und ja, das ist schon echt krass.
Er macht damit ja auch seinen Masters-Katalog voll. Ihm fehlt ja noch der Madrid-Titel. Da hat ihm Alexander Zverev ja tatsächlich mit 2 Madrid-Titeln was voraus. Aber mit, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann hat Jannik Sinner dann jedes Masters einmal gewonnen. Oder nee, ist in jedem Masters mindestens mal ins Halbfinale gewonnen. Das war letztens die Statistik, die ich hatte. Ich glaube, da fehlte ihm, genau, Madrid fehlte ihm, das hat er jetzt, das hat Sinner jetzt drin. Ich hatte letztens eine Statistik, genau das. Alexander Zverev ist nach, glaube ich, ja, Federer, Nadal, Djokovic geschafft hatte, in allem Masters-Halbfinale mindestens einmal zu kommen. Und bei Sinner fehlte tatsächlich noch Madrid. Was eigentlich spannend ist, weil man könnte ja annehmen, dass sie in Madrid liegt. So rein von den Bedingungen her. Naja, ist ja jetzt auch egal, weil Geschichte, ne?
Wie war das letztes Jahr, überlege ich gerade. Da ist er nach Madrid zurückgekommen, ne? Oder hat er Madrid schon gespielt? Weil meine Erinnerung kam in Rom wieder, ne?
Ja, genau. Rom. Ich glaube, daran lag auch, ja, wahrscheinlich jetzt letztes Jahr schon eingefangen. Ist ja auch egal. Aber wer dopt, muss halt auch mal eine Pause einlegen, ne? Gewollt oder ungewollt, das möchte ich jetzt noch mit einschieben. Man weiß es nicht, aber so ist es nun mal. Strafe ist Strafe.
Richtig. Und er ist da ja schon insgesamt gut bei weggekommen, um diese Bemerkung noch mal zu machen. Und ja gut, natürlich auch ein Thema, da lohnt es sich heute eigentlich gar nicht mehr drüber zu sprechen, denn wir sehen, was Phase ist. Yannick Sinner dominiert. Und ja, diese Statistik mit den 5 Titeln ist ja durchaus interessant. Henrike, allgemein die Frage, wie stehst du eigentlich zu Tennisstatistiken? Das ist meine Einleitung, wa?
Ja, wie stehe ich zu Tennisstatistiken? Ich finde sie schon gut. Ich meine, Statistiken existieren und Statistiken sind ja auch irgendwie dazu da und ein valides Mittel, um Leistung zu messen. Und gerade im Titel, im Titelbereich oder im Teilnahmebereich können Statistiken ja durchaus etwas aussagen über Leistungsqualität, ne? Also ich glaube, jedem ist klar, wenn du 5 Masters-Titel in Folge gewinnst und ein bisschen was von Tennis verstehst und was Masters-Titel ausmacht, dann ist die Statistik natürlich schon, dann sagt die was aus. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass es seit die Masters-Serie existiert und 1990, das sind nun mal bald 40 Jahre, ist das schon ein Brett. Zumal es halt 9 Masters gibt, bald 10. Ne? Also die Chance, das irgendwie hinzukriegen, ist ja durchaus gegeben. Und wir hatten ja jetzt nun ein paar Spieler, die nicht ganz so schlecht waren mit Federer, Nadal, Djokovic. Insofern hilft deine Statistik schon zum Einsortieren. Oder auch, wenn man jetzt sagt, dass ein Alexander Zverev nach oder mit Roger Federer und Rafael Nadal der einzige Spieler ist, der das Madrid-Finale 4-mal erreicht hat. Ne, auch das sagt ja dann was aus. Aber Tennisstatistiken haben schon die Tendenz dazu, manchmal auch ein bisschen wild zu werden. Dann wird halt noch eine Dimension und noch eine Dimension addiert und dann stehst du da und denkst so, ja gut, ob mir das jetzt noch hilft, die Qualität einzuordnen, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, es gibt gute Statistiken und es gibt welche, die, glaube ich, gemacht wurden, damit sie noch was hatten, was sie in den letzten 3 Zeilen des Artikels packen konnten.
Ja, was sich natürlich auch verändert hat durch Social Media etc., dass du Unternehmen, Firmen, Anbieter hast, die Statistiken produzieren, die selber sogar auch dann im Social Media Bereich unterwegs sind. Und die haben natürlich an gewissen Tagen sicherlich auch einfach mal das Problem, dass sie ja Content kreieren müssen, wie man so schön sagt. Und ja, das deswegen auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, aus den Fingern gesaugt wirkt. Ich hatte mir nämlich etwas aus der Woche aufgeschrieben, beziehungsweise ich glaube, das war sogar irgendwie gestern oder vorgestern nach dem Finaleinzug. Da hatte ich nämlich die Statistik gelesen, bei X, glaube ich, war das, dass seit Einführung der Masters-Turniere Yannick Sinner der 2. topgesetzte Spieler ist, der das Finale der Madrid Open erreicht, nachdem er in der ersten Runde den ersten Satz verloren hat.
Ja, das meine ich damit, ne?
Ja, und das finde ich ist so ein Beispiel dafür. Also wo ich so dachte, ja gut, das war in dem Fall, meine ich auch Opta Ace, weil den folge ich da zum Beispiel auch. Und ja, das ist nochmal ein Anbieter, die produzieren Statistiken. Und wenn die natürlich sagen, wir gehen diesen Gang über Social Media, ja, dann haben die bestimmt auch mal Tage, wo die da sitzen und sagen, okay, wir müssen natürlich irgendwas in die Welt rausgeben, damit man uns wahrnimmt. Und das ist bei anderen Online-Seiten, ob jetzt Nachrichtendienst oder wie auch immer, natürlich nicht anders. Natürlich machen die in erster Linie viel zu Sinner, Alcaraz, Zverev, Djokovic, Sabalenka, Swiatek, weil das natürlich Goff auch, weil das natürlich die Namen einfach sind, die sich verkaufen. Ja, und dann guckst du vielleicht halt mal ein bisschen mehr. Und in dem Fall war das dann nämlich auch noch so, dass der erste Spieler, dem das passierte, nämlich den ersten Satz zu verlieren in der ersten Runde und trotzdem als Topgesetzter in Madrid ins Finale zu kommen, ja, das war halt Carlos Alcaraz. Also du hattest quasi einen Post, wo beide Namen drin sind, hast aber am Ende eine Statistik gehabt, wo du dir so dachtest, pff, ja, was soll mir das jetzt genau sagen und wie soll mir das weiterhelfen für den zukünftigen Verlauf der Madrid Open beziehungsweise der Sandplatzsaison?
Ja, das ist das halt, ne? Also ich meine, es kann auch spannend sein, manchmal so Dimensionen aufzumachen. Aber ich denke mir immer, so eine Statistik sollte dann schon irgendwie helfen, die Qualität einzuordnen oder die Leistung einzuordnen. Und nicht einfach eine sein, ja, wie gesagt, damit man irgendein Ranking machen kann, damit man dann irgendwie das irgendwo hinpacken kann und so. Klar, es ist völlig in Ordnung. Manchmal macht es ja auch Spaß, sich sowas anzugucken und zu sagen, ja, aber. Und hin und wieder kommt man mit sowas ja natürlich auch mal auf einen Detail oder so, wo man dann bei einer Person echt noch mal hingucken kann und sagen kann, oha, weiß ich nicht, denen scheint ja immer irgendwie Hartplatz Indoor mit einer Ausrichtung nach Süden zu liegen oder so, um jetzt mal was völlig Bescheuertes zu sagen. Ne? Und da kannst du ja manchmal dann auf ein Detail kommen, wo du sagst, ach, da gucke ich mal hin. Aber ja, ich weiß nicht, wenn du schon irgendwie erstmal 5 Minuten über eine Statistik nachdenken musst, bis sie dann überhaupt in deinem Hirn angekommen ist und du sagst, ja, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was die Bedingungen dafür sind, dann weiß ich nicht, ob es eine gute Statistik ist. Aber wenn das euer Spaß ist da draußen oder jemandes, go for it. Jeder darf das tun, was er oder sie möchte. Ja, ich weiß nicht. Für unser Format soll es vielleicht eine Statistik sein, die halbwegs weiterhilft. Tot. Jetzt möchte Daniel nichts mehr dazu sagen.
Ja, nee, ich habe länger überlegt.
Ach, du hast dir die 5 Minuten genommen, um meine Statistik zu verstehen.
Genau, ich habe mir die 5 Minuten genommen. Ich höre auf dich, Henrike. Ja, mal zu gucken, ob ich sie vielleicht am Ende doch noch verstehe, die Statistik. Nein, also ich hatte gerade überlegt, ob man nicht auch einfach sagen kann, was gerade diese Statistik- und Datenflut heutzutage angeht, dass es auch natürlich ähnlich ist wie allgemein das Verhalten in Social Media beziehungsweise Inhalte konsumieren im Internet, dass es da natürlich auch so ein bisschen um das Erlernen von Medien oder ich sage jetzt in dem Fall mal Statistikkompetenz geht, dass man natürlich auch für sich selber filtern muss, ist das jetzt eine gute Statistik und hilft die mir weiter? Das ist ja etwas, was durchaus im Internet auf verschiedenen Ebenen immer wieder Thema geworden ist. Und natürlich, warum sollte das bei Statistiken nicht anders sein? Gerade auch mit den Möglichkeiten natürlich heute, die man als Statistikanbieter hat, um eben am Ende Content irgendwie in die Welt rauszuhauen.
Ja, und wir haben natürlich heutzutage auch aufgrund der Digitalisierung eine ganz andere Möglichkeit, Statistiken zu verfolgen. Also wenn ich mir überlege, dass man das früher irgendwie alles auf Papier dann mal nachlesen und aufschreiben musste, und heute machst du 2 Klicks und guckst dann irgend so eine generierte Liste rein. Da hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, dir so Statistiken anzugucken. Aber dann wächst natürlich auch die Verantwortung, sage ich jetzt mal, wie bei allem mit der Digitalisierung, sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, ob die Information, die man dann daraus zieht, wirklich so toll ist oder nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, damit können wir das Thema dann auch schließen. Ja, ich hatte es gerade gesagt, wir können euch jetzt natürlich leider noch nicht sagen, wie das Match ausgeht zwischen Sinner und Zverev. Ob Zverev, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, 2-mal in Madrid gewonnen, vielleicht auch einfach durch die Bedingungen ein bisschen näher heranrückt, leistungstechnisch. Wir werden es dann in der kommenden Woche spätestens wissen. Henrike, gibt es noch Storys aus Madrid oder aus der Woche, die du hast, wo du sagst, da ist vielleicht ein Name, der nochmal unbedingt gewürdigt werden muss?
Aus Madrid?
Oder vielleicht auch von woanders?
Ja, also ich meine Madrid jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich auch die Leistung von Madrid nicht. Aber hatte ich dir ja eben noch zugeworfen, ich finde schon, dass man mal über Kei Nishikori sprechen müsste oder es zumindest mal erwähnen müsste. Denn der gute Kei hat jetzt auf Social Media angekündigt, dass 2026 wirklich sein letztes Jahr auf der Tour ist. Für manche wird es ja vielleicht vorher schon so vorgekommen sein, dass er dann doch nicht mehr so richtig gespielt hat. Er war ja doch auch verletzungsgebeutelt. Aber das ist jetzt offiziell die letzte Saison für Kei Nishikori. Und ja, da geht ein anderes Kapitel von Spielern zu Ende, mit denen ich so ein bisschen aufgewachsen bin im Sinne von, als ich dann angefangen habe, Tennis zu schauen. Und ich glaube, die Bedeutung, die er für das japanische Tennis hatte und hat, ist schon alleine ein Grund, ihn mal zu würdigen. Auch eben, weil er in der Ära der Big Four oder Big Three, je nachdem, ne, hier wieder Statistikthema, je nachdem, wie man es zählen möchte, doch auch seine Spuren hinterlassen hat. Und ja, finde ich, kann man mal erwähnen.
Definitiv muss man, denn du sagtest es gerade, er hat für Japan beziehungsweise eigentlich für ganz Asien echt eine besondere Rolle. Er war der erste asiatische Spieler in den Top Ten, als er damals erstmalig in die Top Ten eingezogen ist. Stand 2014 im Australian Open Finale, das hatte er verloren gegen Andy Murray. Da kann man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen rauslesen, ja, aus welcher Zeit er eigentlich stammt, beziehungsweise er ist aber dann doch erst 36 auch wiederum, denn ja, gefühlt für mich spielt er irgendwie eigentlich schon seit Mitte der 90er irgendwie so ein bisschen. Also Nishikori war ein Name, der irgendwie immer da ist und immer da gewesen ist und, wie du halt gerade sagtest, halt auch immer zurückgekommen ist, denn das war ja schon etwas, was viele sagten, als Nishikori noch ein sehr junger Tennisprofi war, nämlich, ja, wie gut wäre der es wirklich gewesen, wenn der wirklich mal eine Saison oder eine längere Zeit verletzungsfrei hätte spielen können. Trotzdem hat es zu 12 Karrieretiteln gereicht und die höchste Platzierung, die er erreichte, war Platz 4 in der Weltrangliste, auch lange halt ja Top-10-Mitglied gewesen, trotz der vielen körperlichen Beschwerden, die er immer hatte. Und ja, seine Zeitspanne, nämlich auch der Titel, weil sein letzter ATP-Titel, das habe ich jetzt eben gerade nochmal nachgeguckt, das war am 6. Januar 2019 in Brisbane. Also es ist wirklich schon über 7 Jahre her. Mhm. Seinen ersten Titel hat er 2008 gewonnen in Delray Beach. Also wirklich seit so langer Zeit hat Kei Nishikori uns begleitet und ja, sicherlich gerade natürlich dann auch im asiatischen Raum nochmal viele Tennisspieler als Vorbild geprägt, auch mit seiner Bronzemedaille sicherlich 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen im Einzel. Und ich glaube, wenn man jetzt nur das an Statistiken zusammenzieht, was ich jetzt gerade mir so aufgeschrieben habe, kann man wirklich sagen, ein ganz großer Tennisspieler verlässt uns da.
Ja, und ich meine, der gehört so in diese Kategorie von David Ferrer oder auch so einem Thomas Sperdig, so diese super talentierten Spieler, harte Arbeiter, nette Menschen, die einfach, glaube ich, das unfassbare Pech hatten, in der Kategorie der oder in der Zeit der Big Three zu spielen, wie heute halt diverse Spieler das absolute Pech haben, gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner antreten zu müssen. Insofern muss man, glaube ich, auch sich da immer noch mal dran erinnern, was er erreicht hat, trotz dessen, dass er da ja wirklich harte Konkurrenz hatte oder eine fast unschlagbare Konkurrenz hatte, ne? Weil triffst du mal nicht auf Nadal, dann triffst du halt auf einen Federer oder einen Djokovic und umgekehrt, ne? Das ist auch echt eine ziemlich undankbare Situation, die er da hatte. Und da kommen wir wieder zum Statistikthema. Hier im ATP-Artikel zu ihm sagt er, steht drin, dass er einer der besten Entscheidungssatzspieler in der Geschichte des Tennis ist, mit einer 72,4% seiner der Entscheidungssätze hat er auf Tour-Level-Matches gewonnen. Ist schon nicht so schlecht. Also, ne, man sagt jetzt auch so beim Aufschlag, also der erste Aufschlag sollte mit mindestens 50% kommen, wenn nicht lieber 60. Ne, und damit er halt die Punkte diktieren kannst. Und wenn du dir dann überlegst, so du gewinnst über 70% der entscheidenden Sätze, ist schon nicht so schlecht, ne? Und die anderen, weiß ich nicht, knapp 30% sind dann wahrscheinlich die Matches, die auf die Big Three entfallen, wo du dann leider Pech hast, dass du auf die eine Nase triffst, die es noch besser kann.
Ich habe gerade Quatsch erzählt mit 2014. Fiel mir ein. Ist dir, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Er hat das US Open-Finale gegen Cilic verloren.
Nicht ja, gegen ich Andy hatte Murray. Mich schon gewundert. Ne? Du ja, sagtest ja. Andy Murray und ich dachte...
Ja, ich war gerade selber stutzig, weil ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte nämlich irgendwie ein Match gegen Murray im Kopf, aber was war das denn? Er hat doch mal irgendein Match gegen Murray gehabt. Muss ich selber mal nachgucken. Nishikori. Weil das schoss mir nämlich gerade so im Kopf, aber und dann dachte ich, aber 14? Das war doch auch mal New York, wo er im Finale war. Aber wir werden es wahrscheinlich heute nicht mehr verifizieren können, an welches Match ich gedacht habe, aber ich dachte gerade, da war doch irgendwas anderes, weil das ja nämlich auch, finde ich, so ein Beispiel dafür ist, wenn man diese Finalpaarung sieht, Nishikori, Cilic, dass man sagen kann, so, das waren halt zwei Spieler, die hatten da mal die große Chance, ne? Da war mal die Lücke und ja, natürlich ist dann einer auf der Strecke geblieben bei diesem Endspiel und das war halt Nishikori.
Meinst du vielleicht 2016, Davis Cup?
Ja, da war auf jeden Fall irgendwie
was. Da
hat Murray
dann 7-5, 7-6, 3-6, 4-6, 6-3 gewonnen.
Ja, das
da
kann sein.
Da spielte man im Davis Cup noch 5 Sätze. Weil ansonsten, also Murray hat gegenüber von Nishikori führt mit 9-2 und die restlichen, also das ist schon das rein von den Sätzen her das Beeindruckendste. Oder das in 2016 das US Open Viertelfinale. Das hat er gegen Murray gewonnen mit 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5.
Vielleicht ja, das kann, das wird eher, ja, das wird eher sein.
Ins Finale geschoben.
Weil, ohne das jetzt nachgeguckt zu haben, aber das Endspiel von Nishikori gegen Cilic damals, das war auch eine relativ eindeutige Sache, meine ich, am Ende. Ne?
Ja, ich meine auch, dass Cilic das relativ klar gewonnen hat. Aber auch das wäre dann jetzt geraten, insofern.
Ich hatte ja auch gerade, weil wir über die Masters nochmal gesprochen haben, das ist ja nämlich auch, finde ich, noch erwähnenswert, um das nochmal irgendwie auch zuzumachen dann, weil ich gerade sagte mit US Open Finale, ne, Cilic, Nishikori, da hatte sich diese Chance für beide aufgetan. Nishikori war in 4 Masters-Endspielen vertreten, die er dann auch verloren hat. Also er hat nie einen Masters-Titel geholt und er hat halt in diesen Masters-Endspielen in Madrid gegen Nadal 2014, 2016, in Miami und Toronto jeweils gegen Djokovic und 2018 dann nochmal in Monte Carlo wiederum gegen Nadal verloren. Also das macht's halt rund, ne, was wir schon sagten. Er ist halt am Ende immer an den großen 3 gescheitert.
Ja, ist schon bitter, ne?
Definitiv.
Ja, lässt sich nicht ändern. Hat trotzdem eine großartige Karriere hingelegt insofern.
Aber gut, dass wir das nochmal gerade ziehen konnten, weil ich glaube, sonst wären die Zuschriften, die ich bekommen hätte nächste Woche, ja, viele geworden. Zu Recht auch, absolut zu Recht. Henrike, gibt's noch etwas aus der Woche, was wir besprechen müssen? Denn wir sind eigentlich noch gar nicht bei unseren obligatorischen 40 Minuten, aber gerade das spricht vielleicht auch dafür, dass die Woche in Madrid eigentlich ziemlich ruhig verlief.
Ja. Oder dass wir vielleicht an Stringenz gewonnen haben, wer weiß das schon. Nee.
Wirklich?
Na, wahrscheinlich nicht. Ich würde das eher mal unter Zufall packen. Nee, aber mir fällt nichts ein. Und eine Sache, wo ich, glaube ich, sehr stringent bin, ist, man sollte Dinge nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn nichts mehr da ist, worüber man reden kann, dann sollte man es auch lassen. Insofern würde ich mal den Strich ziehen.
Gut, Henrike zieht einen Strich und ich sage, wenn ihr noch etwas loswerden wollt zu den Themen, die wir besprochen haben oder vielleicht auch etwas vorschlagen möchtet, was wir mal besprechen müssen oder euch etwas aufgefallen ist, was wir in dieser Woche nicht besprochen haben, kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. sonst gerne auch über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den eigentlich gängigen Seiten unter Tennisproleten. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, Henrike, dir vielen Dank für den Austausch in dieser Woche. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich gerne weitersagen, wenn euch der Podcast gefällt. Wenn ihr Verbesserungsbedarf habt, dann sagt es uns. Zum Beispiel, wenn wir mit irgendwelchen Statistiken vielleicht mal falsch liegen, dann auch da natürlich gerne Meldung machen. Sonst hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss.